willst fit und schlank sein und dich richtig wohlfühlen in deiner Haut. Herzlich willkommen beim Achtsamen Schlank Podcast. Mein Name ist Nuria Pape Hoffmann. Ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitstrainerin und Coach und ich zeige dir hier, wie du mit Achtsamkeit und einfachen Schlankgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Also, fühl dich wieder richtig wohl in deiner Haut und zwar ganz ohne Diätstress und Kalorienzählen. In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Hast du dich schon einmal gefragt, warum es so schwer ist, Veränderungen im Leben, zum Beispiel beim Essen, wirklich durchzuziehen? Ja, die tolle neue Diät oder der regelmäßige Sportbesuch, wir starten motiviert, doch oft fallen wir schnell wieder in alte Muster zurück. Und dann landen wir abends auf dem Sofa mit den Chips in der Hand oder trinken doch ein Weinchen mehr, als wir wollten. In der heutigen Podcast-Episode untersuchen wir, warum uns Veränderungen manchmal so schwer fallen und welche inneren psychischen Blockaden uns daran hindern, erfolgreich zu sein. Zu Gast ist die renommierte Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und sie verrät uns, wie uns Psychologie dabei helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Wir erkunden gemeinsam, wie wir uns selbst besser verstehen können. Wir reden ganz offen und ehrlich über die Hürden, auch beim Essen, auch beim Abnehmen. Und wir beleuchten auch, wie man diese Hindernisse überwinden kann, damit du endlich an den Dingen dran bleibst, die dir wichtig sind. Also, das ist eine Einladung zur Selbstreflexion. Du kannst hier heute ganz, ganz viel mitnehmen. Halte wirklich am besten dein Achtsamkeitsjournal bereit. Mach dir ein paar Notizen, denn Stefanie Stahl hat wirklich ein paar sehr, sehr empowernde Gedanken, die dir dabei helfen werden, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren und eben alte Überzeugungen aus deiner Kindheit auch loszulassen und dich in die neue, erwachsene, erfolgreiche, strahlende Version von dir zu verwandeln, die du sein möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Podcast hören. Ja, hallo, herzlich willkommen im Achtsam Schlank Podcast. Stefanie Stahl, freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Steffi, ich kriege ganz oft von meinen Podcast-Hörerinnen so psychologische Themen mit. Wir haben ja als Menschen oft so ein Riesendilemma. Wir wünschen uns einerseits Veränderung. Wir wollen uns wirklich verändern, sind auch motiviert. Aber dann grätscht uns so der Alltag dazwischen und die alten Gewohnheiten kommen zurück. Warum fällt es uns Menschen so schwer, uns zu verändern?
Weil es Anstrengung kostet. Also das Gehirn bildet ja unheimlich schnell Routinen aus. Und den Strukturen im Gehirn ist das vollkommen egal. Die bewerten das sozusagen nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Gewohnheit ist, die ich da entwickle. Ne? Es ist einfach durch das Prinzip der Wiederholung. Und gerade wenn wir im Stress sind, fallen wir schnell in alte Verhaltensmuster zurück, weil die so gut eingespurt sind im Gehirn, weil die sich sicher und vertraut anfühlen und weil es dann sehr viel Energie kosten würde, sich dagegen zu stemmen. Und das gilt natürlich insbesondere auch für alle Suchtverhalten, sei es Essen, sei es regelmäßig Alkohol trinken, sei es Rauchen. Verzicht kostet immer Anstrengung. Und wir sind bequeme Gewohnheitstiere.
Ja. Hast du, wenn ich fragen darf, auch so eine Gewohnheit, die du gerne ablegen würdest und wo es dir schwerfällt?
Ich habe mehrere Gewohnheiten.
Das macht so menschlich.
Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich abends einfach gerne Wein trinke zur Entspannung. Das macht mich irgendwie vergnüglich. Das heißt ja immer, es wäre nicht so gesund, aber meine Leberwerte, alles ist immer noch sehr gut. Und das ist zum Beispiel so eine Gewohnheit. Genau.
Gut, aber es ist ja auch mal die Frage, ob man sich was abgewöhnen will. Ne? Man braucht natürlich für Veränderungen auch eine Motivation, sich verändern zu wollen.
Man braucht nämlich eine Motivation. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel von schlechten Gewohnheiten, und ich bleibe jetzt mal beim Thema Süchte, keine kurzfristig negativen Effekte hat oder auch noch nicht mehr langfristig, also wenn sozusagen die Gesundheit immer fit bleibt und einem das doch Vergnügen bereitet, was man da betreibt, dann schwächelt es sehr an der Motivation.
Ja. Wenn ich mich nun aber verändern will und auch motiviert bin, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dass ich mich mal mit meiner eigenen Psyche beschäftige. Und da unterstützt du ja Menschen. Du hast ja auch schon ganz viele Bücher dazu geschrieben. Gerade kam auch aktuell ein ganz neues Buch raus, dein Arbeitsbuch, Wer wir sind. Dein Arbeitsbuch dazu mit wirklich praktischen Übungen, wo man sich mal selbst reflektieren kann und auch erkennen kann. Was bringt es uns Menschen mal, diese Innenschau zu betreiben, den Blick nach innen zu wenden?
Also ich muss sagen, da fahren wir jetzt auf zwei Schienen. Das eine ist, man kann, wir waren gerade bei so Gewohnheiten wie abends ein Glas Wein oder Zigaretten rauchen oder zu viel essen, was ja relativ schnell geht. Also im Grunde braucht der Körper so wenig Essen, wenn man gerade im Alter schlank bleiben will, muss man eigentlich chronisch auf Diät sein. Ist so. Chronisch wenig essen, sonst legst du zu. Das heißt, das hat nicht immer zwangsläufig alles einen psychischen Hintergrund, sondern dass man sich einfach was angewöhnt hat in dem einen Fall oder dass der Stoffwechsel halt so derartig runterfährt, dass es sehr, sehr viel Verzicht, Anstrengung benötigt, mit zunehmendem Alter schlank zu bleiben, aber auch schon in jüngeren Jahren. Im Grunde brauchen wir ja gar nicht so viel Essen und unser Körper hat ja evolutionär immer noch diese fatale Angewohnheit, alles abzuspeichern. Die Evolution ist ja sowas von lahmarschig und hat überhaupt nicht verstanden, dass wir Kühlschränke inzwischen haben, dass das alles nicht mehr so nötig ist. Also es sind nicht immer psychische Probleme dahinter, das möchte ich betonen. Es können welche sein, gerade bei emotionalen Essen, ne, oder Binge-Eating und so weiter, oder auch bei Essstörungen in Richtung Magersucht, Bulimie. Dahinter verbergen sich immer auch psychische Probleme. Aber nicht jede schlechte Angewohnheit ist zwangsläufig an ein psychisches Problem oder ein psychisches Thema irgendwie gekoppelt.
Ja, genau. Wir leben auch in einem modernen Schlaraffenland und die Verlockungen sind an jeder Ecke. Und wenn wir da nicht ein bisschen bewusst auch manchmal gegen den Strom schwimmen, dann landet halt doch viel im Mund. Toll ist ja, dass du deine Ratgeber auch, also an jedermann schreibst. Ich kann dein Buch ja auch lesen, wenn ich nicht eine psychische Störung habe, einfach um mich mit mir zu beschäftigen, um mal zu gucken, was liegt meinem Verhalten zugrunde. Und ich habe mir
Genau
mal.
darum, Entschuldigung.
Ja, nee, sag mal, weil genau
Ja,
darum geht's, ne?
genau darum geht es auch in meinem Buch. Also du kannst das auf zwei Wegen bearbeiten. Der eine Weg ist, ich möchte einfach mal verstehen, wie wir Menschen psychisch so konstituiert sind. Es geht ja auch um den Bauplan der Psyche in dem Buch. Wie sind wir so aufgestellt? Wie bin ich aufgestellt in Bezug auf die allgemeingültigen psychischen Strukturen, die uns alle weltweit betreffen, das sind dieselben weltweit. Wie bin ich da so aufgestellt? Wo kann ich vielleicht noch ein bisschen feilen? Was läuft ganz gut und so weiter? Du kannst das Buch aber auch so bearbeiten, dass du sagst, ich habe ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problem und das möchte ich konkret bearbeiten.
Und da würde ich gerne mal drei Themen aufs Portfolio bringen, die bei meinen Hörerinnen immer wieder aufploppen. Ein Thema, was ganz spannend ist, ist das Thema Überangepasstheit. Darüber schreibst du auch in deinem Buch. Und ich habe eine E-Mail bekommen und da schrieb mir auch eine Hörerin: Mann, das ist irgendwie so ein Ding bei mir. Ich will es auch gerne jedem recht machen. Und das erlebe ich oft bei mir in den Coachings, dass zu mir Frauen kommen, die sehr einfühlsam sind, sehr empathisch sind, für alle da sind, nur dann manchmal nicht für sich selbst. Und beim Essen machen diese Frauen manchmal die Erfahrung, dass Essen so eine Form ist, mich selbst zur Ruhe zu bringen, mir selbst etwas Gutes zu tun. Und anstatt dass diese Frauen vielleicht auch mal ihre Gefühle expressiv ausdrücken, explodieren, implodieren sie, indem sie dieses Essen in sich hineinstopfen. Zum Beispiel, die Kinder sind abends im Bett, ich bin jetzt echt müde, ich bin erschöpft, der Tag war super anstrengend. So, und jetzt esse ich. Und jetzt ist mir auch alles egal, was ich mir davor vorgenommen habe. Und dahinter steckt oft eben dieser Wunsch nach Harmonie und das allen recht machen. Und ich erlebe das oft bei Frauen. Woher kommt das? Warum ist uns das so wichtig?
Erstmal so zum Thema Überangepasstheit. Also Überangepasstheit entsteht normalerweise in der Kindheit. Und zwar dann, wenn das Kind so das Gefühl hat, ich werde hier nicht so ganz immer verstanden mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen oder vielleicht auch, ich werde gar nicht richtig gesehen. Und weil das Kind ja mit seinen Eltern irgendwie klarkommen muss, es ist ja existenziell auf die Liebe seiner Eltern angewiesen, versucht es sich dann so zu verhalten, dass es seinen Eltern gefällt. Das heißt, es passt sich an die Erwartungen der Eltern an und lernt dabei auch in einem eigene Wünsche, Bedürfnisse, den eigenen Willen zu dämpfen, denn ein starker Wille, ich will, ich will, ich will, steht ja der Anpassung im Weg. Das heißt, die lernen und trainieren sich darin sehr früh, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu übergehen, um zu gefallen, um nicht auf Ablehnung zu stoßen. Das heißt, sie haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Ein hohes Vermeidungsmotiv bedeutet in der Psychologie, ich tue viel dafür, um nicht abgelehnt zu werden, um nicht zu versagen. Also ich möchte Zurückweisung vermeiden. Und das steckt eben hinter dieser Überanpassung und dazu gehört eben oft ein Perfektionsstreben. Ich will alles richtig machen, denn wenn ich keine Fehler habe, kann keiner mich kritisieren. Ich versuche es anderen recht zu machen, damit sie mich mögen. Und das ist natürlich eng gekoppelt, auch eine psychische Grundstruktur an den Bindungswunsch. Bindungswunsch ist eines unserer vier existenziellen psychischen Grundbedürfnisse und ein Selbstwertgefühl. Denn wenn ich grundsätzlich das Gefühl hätte, so wie ich bin, bin ich doch völlig in Ordnung, dann käme ich ja auch nicht auf die Idee, immer alle Erwartungen erfüllen zu müssen. Das heißt, ich passe mich an, weil ich im Grunde genommen denke, so wie ich wirklich bin, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, kann ich mich da irgendwie nicht zumuten. Und das sind früh erlernte Muster, häufig aber auch in Kombination mit einer angeborenen Disposition, zum Beispiel so einem lieben, harmoniebedürftigen Wesen, mit dem man vielleicht schon auf die Welt gekommen ist. Das kombiniert sich dann häufig eben, ich habe diese Wesensveranlagung, ein gewisses Harmoniebedürfnis, eigentlich ein liebes, friedfertiges Wesen und jetzt komme ich in eine Umwelt, wo ich mich vielleicht nicht immer so gut verstanden und gesehen fühle und dann verfalle ich schnell in dieses Überanpassungsmuster. Das Gegenteil davon wäre die Überabgrenzung, die gibt es auch. Diese Menschen kommen auch aus einer Kindheit, wo nicht alles so ideal lief, aber die haben dann beschlossen, passt mal auf, ihr könnt mich alle mal, also es ist ein unbewusster Beschluss, ich verlasse mich am besten nur auf mich selbst und sehe zu, dass mir bloß keiner die Butter vom Brot nimmt und die sind eher überabgegrenzt. Also die gucken immer dafür, dass sie für sich sorgen, die ziehen viele Grenzen. Und da haben wir tatsächlich eine Tendenz, dass Männer eher zur Überabgrenzung, also zur Autonomie neigen und Frauen eher zur Überanpassung, das heißt in Richtung Bindung gehen. Weil was ich mit der Überanpassung ja erreichen möchte, ist Bindung, dass die Menschen mich mögen, dass ich Bindung bekomme, dass ich Beziehungen bekomme. Und bei der Überabgrenzung habe ich beschlossen, pass mal auf, ich verzichte auf diese Bindungen hier. Ich kann mich darauf sowieso nicht verlassen. Ich sehe zu, dass ich mich nur noch auf mich selbst verlasse und mich von keinem Menschen so abhängig mache, dass er wirklich die Reichweite hätte, mich zu verletzen.
Ja, spannend. Ja. Wenn ich das jetzt höre und denke, ich erkenne mich hier wieder, das, was Steffi gerade gesagt hat, geht mit mir in Resonanz. Hast du da in deinem Workbook eine Übung für? Weil da sind ja ganz viele praktische Übungen. Was kann ich denn da machen, wenn ich spüre, ah, das bin ich und ich würde gerne lernen, ein bisschen mehr zu mir zu stehen und ich würde gerne lernen, dieses Mindset zu haben, ich zitiere dich, so wie ich bin, bin ich voll in Ordnung.
Mhm. Also das Workbook ist ja so aufgebaut, dass es eben sehr viele Übungen zu diesen Themen hat, sowohl zur Überanpassung als auch zur Überabgrenzung. Das Wichtigste ist immer, eigentlich bei jeder Veränderung oder auch in jeder Psychotherapie, dass man lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Ich mache das jetzt mal an einem konkreten Beispiel auf, weil ich finde das immer am besten nachzuvollziehen. Ich nehme jetzt mal eine Frau, ich nenne sie jetzt mal Lisa. Und Lisa kommt eben aus dem Elternhaus, wo die Eltern ein bisschen überfordert, ein bisschen gestresst waren, beide berufstätig. Es gab noch zwei Geschwister. Sprich, die Eltern, die waren jetzt gar nicht böse oder auch nicht lieb, aber die waren einfach ein bisschen überfordert. Und die konnten der kleinen Lisa und ihren Geschwistern nicht immer die Aufmerksamkeit und Zuwendung geben, die diese vielleicht gebraucht hätten. Und jetzt ist die Lisa, ist eben in diese Überanpassung verfallen. weil sie vielleicht auch einen Bruder hatte, der eher ein bisschen krabatziger war und mehr Stress gemacht hat. Und dann ist es ja auch oft in der Geschwisterdynamik, dass dann ein Geschwister vielleicht ein bisschen rebellischer drauf ist und das andere denkt, oh, bloß nicht noch mehr Stress in der Familie, ich muss hier irgendwie funktionieren und für Ausgleich sorgen, um einfach den Stresspegel hier runterzufahren. Das sind natürlich keine bewussten Gedanken. Das läuft dann einfach so unbewusst ab. So, und so ist Lisas Gehirn jetzt so formatiert. So hat sie gelernt, was Beziehung ist. So hat sie gelernt, wie Beziehungen funktionieren. Also ich muss lieb und artig sein. Und ich übernehme ganz viel Verantwortung dafür, dass meine Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen gelingt. Na, indem ich mich anpasse, übernehme ich ja auch sehr viel Verantwortung für das Gelingen der Beziehung. Das habe ich schon bei meinen Eltern getan. Das tue ich heute auch noch, unbewusst. Und jetzt muss Lisa eben begreifen, und das ist das Allerwichtigste, dass das alles vollkommen willkürliche Prägungen sind in ihrem Gehirn. Na, dass da so ein Film in ihrem Gehirn sozusagen installiert ist, indem sie einfach mitspielt, aber dass der ja gar nichts mit der Realität zu tun hat. Also wenn Lisas Eltern weniger gestresst gewesen wären, dann wüsste Lisa ja heute, ich bin in Ordnung, wie ich bin, ich darf meine Bedürfnisse haben, ich darf meine Gefühle fühlen, dann hätte sie einen besseren Kontakt zu sich selbst und dann könnte sie viel, viel freier entscheiden, wo passe ich mich an und wo gucke ich, dass ich meinen eigenen Weg gehe, wo achte ich auf meine Bedürfnisse, grenze mich eben gegebenenfalls ab. Denn das ist ja immer der Idealzustand, wenn ein Mensch beides kann, sich sowohl anpassen kann, als auch abgrenzen kann. Und das Wichtigste ist, was die Lisa lernen müsste, dass die Welt da draußen nicht Mama und Papa ist. Dass sie heute groß ist und dass ihr Selbstwertgefühl, das wurde dadurch ja mitgeprägt, ihr Selbstbild, in Form von Glaubenssätzen wie, ich muss lieb und artig sein, meine Bedürfnisse zählen nicht, so wie ich wirklich bin, genüge ich nicht, dass das alles willkürliche Prägungen sind. Und das ist der wichtigste Schritt, dass man eine Distanz einnimmt zu diesen alten Prägungen und sich nicht mehr komplett mit ihnen identifiziert. Also nicht mehr alles glaubt, was man fühlt und denkt. Und das ist der wichtigste und grundlegendste Schritt. Und im nächsten Schritt kann man sich überlegen, was wäre denn jetzt positiv und realistisch? Also was wäre denn eigentlich meiner heutigen Realität viel angemessener? Und da wird Lisa dann feststellen, ja, angemessener wäre es eigentlich, dass meine Bedürfnisse genauso wichtig oder auch unwichtig sind wie die Bedürfnisse anderer Menschen, dass sie einen eigenen Willen haben darf, dass sie ihre Gefühle fühlen darf und dass sie im Großen und Ganzen, so wie sie ist, vollkommen genügt. Was ja nicht heißt, dass sie perfekt ist, was nicht heißt, dass sie auch ihre Unzulänglichkeiten hat oder dass es Themen gibt, an denen sie sich ruhig, bei denen sie sich ruhig weiterentwickeln darf, aber dass ihr Wert per se nicht definiert wird durch das Verhalten ihrer Eltern oder ihrer Umwelt und was sie alles so erfahren hat in ihrer Kindheit und Jugend. Das heißt, sie holt sich ihren Wert wieder zurück, nimmt ihn in die eigene Hand. Weil was sie ja eigentlich von morgens bis abends tut, weil sie so beflissen ist, nicht auf Ablehnung zu stoßen, dass sie ihren Wert immer in die Hände der anderen legt. Also die anderen sollen ihr spiegeln, dass sie doch genügt, dass sie okay ist, dass man sie mag. Und damit delegiere ich mein Selbstwertgefühl eigentlich nach außen, indem ich immer gucke, dass andere mich mögen, damit ich mich über diesen Umweg dann selber mögen kann. Das heißt, sie übernimmt wieder die Verantwortung für ihren Selbstwert und holt sich sozusagen aus diesem Selbstwertspiegel heraus, also aus dieser ewigen Spiegelung, dass andere ihr spiegeln sollen, indem sie sich angepasst verhält, dass sie eben doch irgendwie dazugehört.
Ja, ist total spannend. Danke, dass du, also das ist so interessant, das geht so tief, was da alles dahinter stecken kann. Und du sagtest ja auch eingangs, ja, Mensch, es kann auch einmal nur eine blöde Gewohnheit sein, ne? Also wenn wir zum Beispiel abends in der Küche überessen, kann auch einfach eine blöde Gewohnheit sein, hat sich irgendwie so eingeschlichen. Manchmal steckt aber auch wirklich eine Einladung des Lebens dahinter, sich mal zu beschäftigen mit, ey, was geht denn in dem Moment gerade bei mir ab? Was fühle ich denn gerade? Was ist denn hier gerade mein Bedürfnis? Zum Beispiel, ich fühle gerade die absolute Erschöpfung. Und was brauche ich denn gerade wirklich in diesem Moment? Und was darf ich mir auch geben? Und ich habe auch ein paar Sätze mitgeschrieben, weil ich es immer ganz schön finde, auch an die Podcast-Hörerin jetzt da draußen, schreibt euch Sätze von der Stefanie Stahl mit, die euch was bringen, weil wir dürfen auch neue Gedanken einüben. Und ein paar schöne Sätze waren: Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen. Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen. Nicht unwichtiger, nicht wichtiger, genauso wichtig. Die Kinder sind im Bett. Wir gehen, denken nochmal an Lisa, ja, die jetzt in der Küche sitzt und isst. Die Kinder sind im Bett, der Haushalt ist gemacht. So, und jetzt darfst du auch mal dich und deine Bedürfnisse spüren. Zum Beispiel dein Bedürfnis nach Ruhe.
Gut, ich würde aber Lisa raten, damit auch früher anzufangen. Und zwar schon über den Tag verteilt, dass es vielleicht gar nicht zu dieser großen Erschöpfung kommt. Denn immer dann, wenn wir sehr erschöpft sind oder wenn wir emotional sehr aufgewühlt sind, also wenn wir starke Gefühle haben, dann ist es schwieriger, Verhalten zu regulieren. Dann verfallen wir viel leichter in diese alten Muster. Gerade der Wille, der bricht ja abends normalerweise zusammen, weil wir den tagsüber schon so oft benutzen mussten. Man kann sich den Willen wie einen Muskel vorstellen. Und wenn man den ganzen Tag Muskelkraft anwendet, auch willensmäßig, um zu funktionieren, dann ist der Wille abends einfach müde und erschlafft. Wie ein Muskel, den man den ganzen Tag benutzt hat. Und deswegen ist die Prävention so gut. Das heißt, dass Lisa auch über den Tag öfter mal in sich hinein spürt, wie geht es mir eigentlich gerade und was könnte ich jetzt gebrauchen? Ach, es wäre jetzt schön, ich setze mich jetzt einfach mal hin und trinke mal in Ruhe eine Tasse Kaffee und die Wäsche kann jetzt ein bisschen warten oder das kann warten oder was auch immer. Ne? Also, dass sie einfach lernt, wieder viel stärker im Kontakt mit sich selbst zu sein. Denn das ist ein Problem, was viele Überangepasste verspüren, dass sie ja oft selbst gar nicht so richtig wissen, was sie wollen. Das sagen sie auch oft. Ich weiß ja selber oft gar nicht so richtig, was ich will. Und das ist ein Resultat dessen, dass sie so den Kontakt zu sich verloren haben, weil sie sich ihr Leben lang darin trainiert haben, auf die Bedürfnisse der anderen zu achten. Also spüren sie oft die Bedürfnisse der anderen besser als ihre eigenen Bedürfnisse. Und manchmal können sie dann auch gar nicht mehr richtig unterscheiden, ist das jetzt eigentlich tatsächlich mein Bedürfnis oder wird das jetzt einfach nur von mir erwartet? Und deswegen ist der erste Schritt, auch wenn ich sage, ich bin überangepasst, dass ich erstmal wieder lerne, mich selber zu spüren. Wo sind eigentlich meine Bedürfnisse? Es gilt übrigens auch für die Überabgegrenzten. Es gibt ja auch Frauen, die eher dieses etwas autonom, trotzige, abgegrenzte haben. Das sind nicht nur Männer. Es gibt auch Frauen, die auf dem autonomen Muster sind. Die haben eigentlich dasselbe Problem, dass sie im Herzen, im tiefsten Herzen überangepasst sind. Nur haben sie irgendwann den Beschluss getroffen, pass mal auf, ihr könnt mich alle mal. Jetzt ist Schluss hier. Ich mache jetzt, was ich will. Und die sagen reflexartig oft schnell nein. Mache ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht. Die sind ja immer gegen Erwartungen. Genau wie die Überangepassten reflexartig schnell Ja sagen. Und letztlich wissen beide nicht so richtig, was sie wirklich wollen. Nur, dass die einen, die Überangepassten, das Programm haben, ich muss deine Erwartungen erfüllen und die anderen das Programm haben, Scheiß muss ich. Das heißt, wenn eine Erwartung an die Überautonomen herangetragen wird und oder sie auch nur wittern, startet reflexartig ihr Programm, sich dagegen abzugrenzen. Und bis dahin haben die sich auch nicht wirklich gefragt, was will ich denn wirklich? Weil sie so in ihrer Nein-Programmierung gefangen sind, wie die anderen in der Ja-Programmierung gefangen sind.
Ja. Jetzt ist was Spannendes. Also das alles, was du sagst, ergibt total Sinn, setzt gleichzeitig viel Selbstreflexion voraus. Und ich glaube, viele haben halt dann auch schnell den Gedanken, ja, Moment, das klingt ja auch alles total schön, was du da vorstellst, geht aber nicht, weil ich kann jetzt nicht einfach in meinem Alltag mich hinsetzen oder in mich hineinspüren. Ich bin total busy auf der Arbeit und ich bin nun mal Mutter von 3 Kindern. Ich habe halt einfach mal viel zu tun und das ist in meinem Leben alles nicht realistisch und ich kann das alles nicht und geht nicht.
Da was ist kommt was Wahres dran. Dass da tatsächlich auch Überforderungen da sind. Und deswegen ist es wichtig, man muss ja nicht immer alles, das große Ganze verändern, sondern die Kleinigkeiten. Ich sag mal, ein Mensch, der nicht überangepasst ist und auch nicht überabgegrenzt, der fühlt sich ganz automatisch mit. Also das ist schon wieder so ein überangepasster Gedanke. Ich brauche unheimlich viel Zeit und Raum, um mich überhaupt mal selbst zu spüren. Das zeigt schon dieses überangepasste Muster. Also wenn ich jetzt, ich bin es nicht, also ich bin ganz gut in der Balance, ich kann also beides, mich anpassen und mich abgrenzen. Und wenn ich jetzt Stress habe, dann spüre ich das einfach oder ich spüre einfach, wie ich gerade drauf bin. Ich brauche dann nicht wahnsinnig viel Zeit und Raum, um darüber nachzudenken. Aber die Überangepassten, bei denen ist das so, auch übrigens bei den Überabgegrenzten. Deswegen fühlen beide sich selbst am meisten und geben sich dann erst die Erlaubnis, wirklich zu machen, was sie wollen, wenn sie allein sind. Na, sobald ein potenzieller Erwartungsträger im Raum ist, springt ihr Muster an. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach im Alltag, das kann man total nebenbei machen, das kann man beim Autofahren machen, das kann man in der Teamsitzung machen, das kann man, wenn man mit den Kindern am Essenstisch sitzt, machen, einfach mal kurz spüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Nur mal kurz wahrnehmen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und wenn man einen sehr schlechten Kontakt zu seinen Emotionen hat, kann man auch mit dem Körper anfangen. Also wie fühlt sich mein Körper gerade an? Wie geht meine Atmung? Bin ich irgendwo verspannt? Und dann sind es ja auch oft die kleinen Veränderungen, in denen man schon mal wieder ein bisschen Kraft tanken kann. Eben die Tasse Kaffee im Büro nicht einfach nebenbei so runterkippen, sondern mal bewusst trinken. Bewusst mal einen Moment aus dem Fenster schauen, den Blick mal so richtig in die Weite gehen lassen. Das entspannt unser Gehirn ja so sehr, wenn man so weit guckt. Mal eine kleine körperliche Entspannungsübung im Büro. Mal kurz eintauchen in eine ganz schöne Vorstellung, sogenannte Kraftquelle. Also man kann sich so eine innerliche Kraftquelle kreieren. Also eine Situation, die man entweder erlebt hat oder die man sich einfach vorstellt, die man sich kreiert im Kopf, in die man eintauchen kann, wo es einem so richtig gut geht. Ne? Sei es so, dass man am Strand ist, am Meer oder im Wald, was immer einem gut tut. So eine richtig schöne, bildhafte Situation. Und da kann man dann kurz mal eintauchen und wieder Kraft tanken. Also es gibt viele kleine Möglichkeiten, sich das Leben ein bisschen zu versüßen und zu verschönern oder einfach auch, es klingt so banal, aber es hilft, das sind kleine Aktionen der Selbstfürsorge, sich ein paar schöne Blümchen auf den Schreibtisch zu stellen, ein schönes Foto, was auch immer und einfach dafür sorgt, dass man auch in kleinen Schritten immer mal wieder Kraft tankt, dass man sich selbst spürt und natürlich sich auch grundsätzlich hinsetzt und sich überlegt, wie kann ich meinen Alltag vielleicht noch besser strukturieren und wo darf ich und sollte ich auch mal delegieren? Denn das ist ja ein Riesenthema bei Überangepassten, dass sie viel zu viel auf sich nehmen und vielleicht auch viel zu perfekt sein wollen. Auch mit den Kindern und sich deswegen so unnötig mehr Arbeit machen, als tatsächlich nötig ist. Na, vielleicht auch eine Übermama sein wollen und sich einfach mal überlegen, muss das eigentlich sein? Ich muss doch meinen Sohn nicht mehr zur Schule fahren. Verdammt, der kann doch den Weg mal alleine gehen. Ja, also so Eltern, ich bin ja auch aus einer ganz anderen Kindheit aufgewachsen. Wir sind schon in den Kindergarten allein gegangen und der war auch nicht gerade um die Ecke, ja. Das war damals ganz normal. Also dieses ganze Abholen und Bringen und dies und das und dann im Kindergarten, dann müssen dann noch Torten gebacken werden und hier und da sind ja auch immer die Überangepassten, die zuerst hier rufen, wenn es heißt, wer bringt denn noch einen Kuchen mit? Ja, ich kann noch einen Kuchen backen. Dabei ist man sowieso schon total überfordert. Also diese ganzen Sachen einfach mal für sich zu reflektieren, was muss eigentlich wirklich sein und wo kann ich einfach auch mal Nein sagen und das dann einfach auch mal übt. Oder wo kann ich meinen Partner mal mehr einbeziehen oder wen auch immer, meine Schwiegereltern, was auch immer vorhanden ist an Strukturen.
Ja, da waren gerade so viele Goldnuggets dabei. Super schön und tolle Überleitung zum Thema Perfektionismus. Das wäre nämlich der zweite Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen würde, ist dieser Perfektionismus, gerade bei vielen Frauen. Wir wollen perfekt sein und zwar auch beim Essen. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Frauen wirklich perfekt essen wollen, perfekt clean essen wollen und dann zu schwarz-weiß denken.
Nein. Da muss ich dich jetzt mal fragen, wollen die Frauen wirklich perfekt essen oder wollen die nicht einfach eine perfekte Figur haben?
Beides. Ich erlebe es ja bei mir. Also ich erlebe da wirklich Frauen, die einen krassen Anspruch an sich haben und pass auf, dann kommt dieses, jetzt habe ich was Falsches gegessen, jetzt ist eh egal. Weißt du?
Ja,
also jetzt, weil das war jetzt total ungesund, jetzt habe ich habe mir die Schokolade doch eigentlich verboten, jetzt habe ich Schokolade gegessen, weißt du was? Dann esse ich die ganze Packung, mache das Nutella-Glas auch noch leer und dann kann ich nämlich morgen von vorne anfangen, dann ist Also so krasses Schwarz-Weiß-Denken. Und da mal die Frage an dich, welches Bedürfnis steckt denn hinter diesem Perfektionismus? Wir haben es schon so ein bisschen
Die
angeschnitten.
Unangreifbarkeit. Es geht darum, sich unangreifbar zu machen. Und Perfektionismus ist ja eine Riesenform von Kontrollstreben. Und das Bedürfnis nach Kontrolle gehört auch zu unseren psychischen Grundbedürfnissen, weil Kontrolle gibt Sicherheit. Und wenn ich sehr viel Kontrolle ausübe, keine Fehler zu machen, weil Perfektion ist ja eine andere Formulierung für fehlerfrei, wenn ich darüber die Kontrolle habe, dann kann mich wiederum keiner ablehnen. Und dann kann ich nicht auf Kritik stoßen. Und dann kommt ja die ganze Selbstablehnung, auch gerade beim Thema Figur und Körper. Und das kennt eigentlich wirklich jede Frau, dass man so auch die gesellschaftlichen Normen auch so inhaliert und sie auch vollkommen zu den eigenen Normen macht. Und gerade am Körper fühlt man sich auch sehr schnell angreifbar. Und was hinzukommt, wenn ich sowieso ein etwas labiles Selbstwertgefühl habe, dann ist das ja eher so ein diffuses Gefühl von ich genüge nicht, ich muss besser sein, ich muss schöner sein, ich muss dies, ich muss jenes. Und diese ganze Diffusität oder Diffusion, die kann ich natürlich viel besser konkretisieren, wenn ich sie auf mein Essverhalten und auf meinen Körper umlenke. Weil da kann ich viel besser Kontrolle ausüben. Funde sind zählbar, die Waage zeigt an, Kalorien sind zählbar, Kohlenhydrate, das ist alles so konkret. Das heißt, wenn ich mein diffus labiles Selbstwertgefühl auf das Thema Figur und Essverhalten umlenke, projiziere, dann kann ich viel besser Kontrolle ausüben.
Das,
also im Grunde genommen verwalte ich damit ja auch mein Selbstwertgefühl.
Das klingt krass anstrengend. Wenn ich das Wort Kontrolle schon höre im Zusammenhang mit Körper, also bei mir innerlich, kommt da schon das innere Gruseln hoch. Also ich habe es ja auch jahrelang probiert und war dann frei und kam dann in mir an, in meinem Körper, als ich mal diese Kontrolle endlich mal aufgegeben habe. Und das heißt nicht, dass ich jetzt alles esse und in mich hineinschaufle, aber ich achte auf mich, ich spüre meinen Körper hinein, ich esse auch gesund und gut, aber eben ohne dieses Kontrollding, weil das macht echt.
Ja, aber das
einen
Ding
Krampf.
Ist, wir kommen ja nicht ohne Kontrolle aus. Und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. Erstmal kommen wir nicht ohne Essen aus. Alle anderen Süchte, da hast du ja die Chance, beim Rauchen oder sonst was, kannst wirklich ohne das gut leben. Aber essen müssen wir. Und wir brauchen, wenn wir einigermaßen schlank bleiben wollen, tatsächlich auch eine gewisse Kontrolle, zumindest die allermeisten. Es gibt natürlich so Wunderkinder, die jeder beneidet, die tatsächlich so einen
die
dollen
gehören hier nicht zu.
Haben. Nein, dann gehöre ich auch nicht zu, also wirklich nicht. Also auch ich übe eine Kontrolle über mein Essverhalten aus. Man braucht sie ja auch. Und da sind wir jetzt auf das Messer Schneide, ne? Wo ist es eben zu viel dann auch? Also das ist natürlich wirklich eine auch eine Gratwanderung. Und um mal persönlich zu erzählen, ich erlaube mir zum Beispiel alles zu essen, aber ich schaffe es sehr gut, nicht gefräßig zu sein. Also ich darf Schokolade essen, aber ich kann das ganz gut, ein Stück Schokolade zu essen und nicht, ich habe dann auch nicht das Bedürfnis, die ganze Packung wegzuhauen. Aber ich muss mich auch immer kontrollieren, weil ich möchte einfach auch gern schlank sein. Das ist nun mal so, das möchte ich. Und muss eben auch immer aufpassen. Aber ich finde zum Beispiel mein Maß an Kontrolle jetzt ein gesundes Maß an Kontrolle. Und da ist ja immer die Frage, wo wird es völlig übersteigert, zwanghaft? Und hat dann auch wieder diese krassen Rückschläge, ne? Dass dann die Fressattacke kommt. Das ist ja immer die Gefahr.
Ja.
Dass dann die Heißhungerattacken kommen. Ne?
Ja, ja, du nennst es Kontrolle. Ich nenne es dann oft eher ja Verantwortung übernehmen oder auch Selbstfürsorge. Das erlebe ich ja auch oft, dass Frauen sagen, okay, ich lasse jetzt total von diesen Diäten ab. Ich möchte dieses Controlletti-Ding nicht mehr. Ich esse jetzt rein intuitiv. Und die kommen dann auch oft zu mir und sagen, ja, das klappt auch nicht mit dem rein intuitiven Essen. Und dann sage ich auch, ja, finde ich auch kein Wunder, weil wenn wir immer nur rein intuitiv in einem modernen Schlaraffenland unterwegs sind, mit einem Gehirn, was in der Steinzeit entstanden ist, was einfach Bock hat auf, gib mir das, gib mir dieses gelöst. Wenn wir mit Mental Fatigue zu tun haben, wovon du vorhin sprachst, dass wir am Ende des Tages einfach, ne, dann auch nicht mehr in unserem höchsten Higher Self unterwegs sind, sondern eher der Ja, der Steinzeitmensch in uns hochkommt, da finde ich es dann schon wichtig, einerseits ja, nicht überkontrolliert sein, schon Verantwortung übernehmen, aber eben auch nicht alles rein intuitiv laufen lassen, sondern diesen inneren Beobachter aktivieren, der genau weiß, was tut mir gut, wie viel kann ich auch essen, wie viel Schokolade vertrage ich, jetzt Steffi oder Nuria, ne? Wann ist bei mir der Punkt, wo, ne? Also bei mir kommt ab einem gewissen Punkt, das weiß ich bei mir, ich esse auch Schokolade, ich esse auch Eis, ich esse alles Mögliche, aber ich weiß, ab einem bestimmten Punkt, wenn ich zu viel Zucker esse, werde ich persönlich gierig. Also so an Weihnachten, ne? Wenn ich so den Keks und den Keks und den Keks, also dann irgendwann rutsche auch ich in so eine Fressschleife rein. Und das weiß ich ja mittlerweile einfach. Und da bin ich dann achtsam mit mir und wähle sehr bewusst, wann kann ich das genießen, wann esse ich das, wann tut es mir gut und wann darf ich aufpassen, weil dann komme ich in so einen Essautopilot, so gib mir mehr, gib mir mehr.
Ja,
Ja.
es ist, ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich finde vor allen Dingen, dass, auch wenn das jetzt frustrierend klingt für manche Zuhörer, ich nehme an, die meisten von dir sind Frauen, deswegen rede ich jetzt auch sehr viel in der weiblichen Form, wenn man wirklich mal ein richtiges Übergewicht hat und vielleicht schon seit der Kindheit und Jugend an, ne, und davon wirklich wieder runterzukommen, das ist einfach nicht leicht. Und die Frustrationen, die da entstehen auf diesem Weg und dann irgendwann zu sagen, scheiß der Hund drauf, ja, ich packe es eh nicht, ne? Oder Essen ist doch mein einziges Vergnügen, was mich irgendwie so tröstet. Und das sind ja so lang erlernte Muster. Die haben sich so tief eingeprägt. Und dann kommt der Selbsthass. Na, als nächstes, du Versagerin, du hast es wieder nicht geguckt, dich mal an, du fette Sau, du packst es ja nicht, na, und so. Und dann kommt dieser Selbsthass. Und wenn man es da wenigstens schaffen würde, als ersten Schritt ein bisschen liebevoller mit sich zu sein, so dieses Verständnis, ja, armes Mäuschen, kann ich verstehen. Also war es schon immer so, als du früh gelernt und. Und du isst halt nun mal so gerne, kann ich auch gut verstehen, weil Essen ist ja einfach auch ein ganz, ganz, ganz großes Vergnügen, was die Evolution auch in unserem Gehirn so angelegt hat, dass wir das ganz, ganz toll finden. Also da wenigstens schon mal die Tonalität zu ändern, die Einstellung zu sich selbst zu ändern. Und ich glaube, je sanfter man da wird mit sich selbst, desto leichter fällt es auch ein bisschen manchmal dieses Frustessen. Das hat ja auch viel manchmal mit Selbsthass und Selbstablehnung zu tun.
Total, weil weißt du, was in dem Moment passiert, wo ich denke, jetzt habe ich eh die Schokolade gegessen, jetzt esse ich alles auf.
Genau.
Das ist auch ein Moment des mich Aufgebens und des mir Selbstsagens, jetzt ist eh alles egal.
Genau.
Das Essen ist egal, ich bin egal, alles scheißegal, weißt du
Ja.
was? Und das kann man bremsen und ich weiß auch, es ist herausfordernd, aber es ist wirklich bremsbar durch diese Achtsamkeit und durch diese
Ja.
Selbstannahme und Selbstliebe und durch auch dieses innere Kind in mir in den Arm nehmen. Und das, Steffi, ist vielleicht ein schöner Übergang zu einem deiner wichtigsten Themen, die du uns ja auch mitgibst, uns Leserinnen, deiner Arbeit zum inneren Kind. Kannst du das mal kurz vorstellen und wie das hier auch helfen könnte?
Mache ich sofort. Ich habe noch so einen Gedanken zu diesem Thema Übergewicht. Neben dieser Selbstannahme auf dieser Ebene, dass man Verständnis für sich findet, halte ich auch die Selbstannahme für ungeheuer wichtig, zu sagen, ja, dann ist es eben so. Ne? Ich bin halt, heute sagen sie ja gerne mehrgewichtig, aber wie auch immer man es nennen mag, ich bin halt rund und gesund oder wie auch immer und trotzdem sich schön zu machen und einfach auch das liebevoll anzunehmen, zu sagen, ja, das ist jetzt eben so. Und diese Annahme ist, glaube ich, die beste Voraussetzung, um dann auch mal ein bisschen peu à peu loszulassen von ungesunden Essmustern. Dass man erstmal sagt, ja, das ist jetzt so, deswegen bin ich nicht wertlos. Und ganz, ganz viele Menschen geht es genauso. Man muss ja nur mal auf die Straße gehen, ins Schwimmbad oder an den Strand. Da sieht man ja, dass die wenigsten Menschen eine Idealfigur haben, aus welchen Gründen auch immer. Ob sie nun über- oder mehrgewichtig sind oder ob sie krumme Beine haben oder was auch immer. Die wenigsten Menschen haben einen perfekten Körper und einfach sich mal innerlich zu sagen, und ich gehöre dazu und ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich bin verbunden mit allen Menschen. So, ich bin einfach ein Teil davon und sich selber anzunehmen. So. Und da, glaube ich, kann sich so viel innerlich beruhigen.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist eine gute Basis, um dann zu einem bisschen gesünderen Essverhalten zu kommen.
Voll, weil dann kommt auch diese Liebe auch hoch, diese Verbundenheit und dieses, also wenn ich mich in den Spiegel stelle, vor den Spiegel stelle oder auch ohne Spiegel, wenn ich mir einfach sage, ja Mann, ich habe mich überessen und das ist jetzt auch einfach Teil meiner Geschichte und ich verstehe auch, warum ich das getan
Genau,
habe. Also bei mir ging das in der Jugend los. Ich wusste mir damals nicht anders zu helfen, dann habe ich mich voll an Snickers überessen. Damals dachte ich ja nicht, oh, ab jetzt wirst du eine emotionale Esserin. Das war ja kein bewusster Entschluss, aber es hat sich so eingeschlichen und ich wusste mir damals nicht anders zu helfen. Und ich habe heute Verständnis für diese junge Frau, die ich war und kann die auch mit Liebe sehen und kann die so in den Arm nehmen, kann sagen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich liebe dich auch. Es ist gut so. Und alles, was mein Körper davon mitgetragen hat, ist auch einfach Teil von mir und darf auch geliebt werden. Und das ist das, was du gerade beschreibst, das berührt mich auch, Steffi, weil das ist auch die Funde, ihr Lieben, dürft ihr erstmal lieben, weil es ist ein Teil von euch, es hat einen Grund und es ist liebenswert. Und aus dieser Liebe heraus, das ist das Krasse, entsteht dann die Veränderung wirklich auch leichter, aus der Liebe heraus, aus der Selbstannahme.
Letztes Wort dazu.
Ja.
Dann komme ich auf deine andere Frage zurück. Wer uns da ja eigentlich ein großes Vorbild sein kann, sind afrikanische Frauen. Also ich erlebe das immer wieder, auch am Strand oder sonst wo, oder ich war jetzt neulich auch in Südafrika, dass die dunkelhäutigen Frauen, wovon nicht wenige übergewichtig sind, unheimlich proud und stolz damit umgehen. Die haben so, die strahlen ein Selbstwertgefühl aus und ziehen sich auch so an. Und dann hat das ja einen verrückten Effekt. Man denkt, geil. Sieht doch irgendwie auch cool aus, weil es ja auch so eine Power ausstrahlt, ne? Es ist ja nicht so ein untergewichtiges Hansel. Denn wenn man mal ganz objektiv drauf guckt, was ist an diesem mickrigen Schönheitsideal, ja, was ja auch einfach mickrig, das ist ja keine Power, so ein völlig unterernährtes Model da, ne? Und dann kommt so eine Afrikanerin, ja, also so bäm und hat eine Präsenz, ja. Bäm. Also da würde ich mir dann auch einfach mal ein Vorbild dran nehmen, es geht auch völlig anders.
Mega, ja, voll das gute Beispiel. So ja. Im Amerikanischen sagt man so, they own it, ne? So, own it, yeah, Mama.
Genau.
Und ich bin mir sicher, und darum geht es nicht, ne? Aber trotzdem, ich sage es, ich bin mir sicher, diese krasse, sexy Ausstrahlung, die diese Frauen haben, die es fühlen, die machen das für sich, ne? Nicht für Männer. Trotzdem sage ich's, Männer finden sowas hot. Das ist einfach geil, eine Frau, die so präsent ist und so, ne?
Ja.
Just saying, aber wie gesagt, wir machen das für uns. So, ja, jetzt. Das innere Kind.
Ja, genau. Davon haben wir ja indirekt jetzt eigentlich auch schon ganz viel geredet, weil das innere Kind ist ja eigentlich eine Metapher nur für diese ganzen Prägungen, die unser ganzes Gehirn formatieren. Also für diese Kindheitsprägung, im Guten wie im Schlechten. Haben wir auch viele gute Prägungen. Na, es ja, läuft ja nicht nur alles schlecht. Gut, bei manchen Menschen, es gibt Menschen, die haben wirklich eine devastating Kindheit, also sie ist so traurig, aber ich rede jetzt mal von der überwiegenden Mehrheit, die auch, viele hatten auch eine schöne Kindheit oder vieles war richtig schön, also diese Kindheitsprägungen, die sich so tief in uns einprägen und die ganz, ganz viel über unser Selbstbild bestimmen, also was wir denken, was wir sind und was wir auch wert sind und was wir deswegen glauben, tun zu müssen oder auch nicht tun zu müssen, damit wir angenommen werden. Ja, weil wir streben alle nach Bindung. Wir können allein nicht existieren. Das wird sehr viel in den ersten Lebensjahren in unserer Jugend geprägt. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn sich in der Zeit entwickelt. Wir kommen ja mit einem sehr unfertigen Gehirn auf die Welt, aber mit unendlichen Möglichkeiten. Und dann verknüpft sich alles, verknüpft sich alles, verknüpft sich alles. Und das ist dann die Hard- und Software, die Programmierung, die uns zur Verfügung steht, mit der wir die Welt wahrnehmen. Und wenn wir voll in dem Programm drin sind, voll identifiziert sind, dann leben wir in diesem Film und dann sind wir Sklavin unseres Gehirns und glauben alles, was wir denken und fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, mal einen Schritt beiseite zu treten und mal drauf zu gucken. Das ist ja der Wesen der Selbstreflexion. Ich trete innerlich mal einen Schritt beiseite und guck mal mich selber an, wie fühle ich, wie denke ich, woher kommt das, um die eigene Programmierung zu erkennen, beziehungsweise das eigene innere Kind, das Schattenkind, davon rede ich ja auch immer in meinen Büchern oder Podcasts, zu erkennen, was hat es eigentlich geprägt? Denn nur mit diesem kleinen Abstand kann ich mich aus diesen alten Mustern befreien. Und das ist möglich.
Ja.
Das ist wiederum die frohe Botschaft. Und es ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Das ist nämlich auch so ein altes Glaubensgefüge, dass es so unendlich lange dauert, so unendlich schwer ist, so ein ganz, ganz, ganz weiter Weg ist und der Berg so, so, so steil ist. Und mit diesen Bildern und Gedanken frustriert man sich dann auch schon wieder, bevor man überhaupt anfängt, ach nee, komm, dann lassen wir die Deckel lieber zu und essen lieber noch eine Tüte Chips, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, mich damit auch noch auseinanderzusetzen. Aber ich weiß von Millionen von Lesern und Leserinnen, und natürlich auch als Psychotherapeutin, als die ich schon über 30 Jahre arbeite, dass Veränderung nicht zwangsläufig ewig lange dauert, sondern Veränderung kann sehr, sehr schnell gehen und sich in wenigen Wochen bis Monaten vollziehen.
Wenn was erfüllt ist?
Wenn diese tiefe Selbsterkenntnis da ist, ach ja, stimmt, ich verstehe, alles willkürlich ist. Wenn ich die Entscheidung wirklich treffe. Und da gibt es manchmal Blockaden derart. Steffi, mir ist das ja theoretisch alles klar. Ich weiß auch, dass mein geringes Selbstwertgefühl von meinen Eltern kommt. Die Mama, die war immer sehr abwertend und mir ist das alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht ändern. Das heißt, du weißt es eigentlich. Und er verändert es trotzdem nicht. Das ist eine typische Blockade. Und da muss man sich fragen, und das ist eine hochinteressante Frage und eine unheimlich weiterbringende Frage, welchen positiven Nutzen hat es für mich, an meinem alten Glaubenssatz festzuhalten? Beschütze ich damit zum Beispiel die Beziehung zu meinen Eltern? Dass ich im Zweifelsfall im tiefsten Inneren immer noch denke, ich war der Fehler. Meine Eltern haben es ja eigentlich richtig gemacht. Denn wenn ich mir wirklich im tiefsten Inneren eingestehen müsste, ja, meine Eltern haben da tatsächlich echte Fehler gemacht und es war wirklich auch schlimm, dann verändert das ja auch meine Loyalität und meine Beziehung zu meinen Eltern. Das kann zum Beispiel ein richtiger Klebstoff sein, um an alten Glaubenssätzen festzuhalten. Oder die negativen Glaubenssätzen geben einem Kontrolle, denn in dem Programm, ich bin schuld, ich bin der Fehler, ich genüge nicht, in dem kenne ich mich super gut aus und es verleiht mir Kontrolle über meine sozialen Beziehungen, weil wenn ich daran festhalte, weiß ich ja, was zu tun ist. Ich muss mich nur lieb und artig verhalten und es allen recht machen und dann werde ich gemocht. Das heißt, dieses Muster ist mir vertraut, in dem kann ich mich gut bewegen. Kann auch ein positiver Nutzen sein. Also gib mir ein Stück weit Kontrolle. Oder in Beziehungen. Nehmen wir mal an, ich bin in einer sehr schwierigen Beziehung gefangen und komme da einfach nicht raus. Ich weiß, dieser Mensch oder dieser Mann, der tut mir einfach nicht gut. Der setzt mich immer wieder herab. Der ist nicht zuverlässig und. Er liebt mich eigentlich auch gar nicht wirklich. Und trotzdem komme ich nicht von ihm los. Und dahinter steckt ja auch oft das Gefühl, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Aber wenn ich das meine, habe ich auch wieder ein Stück weit Kontrolle, denn wenn der Fehler bei mir liegt, dann liegt es ja auch in meiner Hand, ihn zu beseitigen und letztlich ein Happy End herbeizuführen. Während, wenn ich mir eingestehen würde, dass das gar nicht in meiner Hand liegt und gar nichts mit meinem Wert zu tun hat, dann müsste ich mir eingestehen, dass dieser Mensch sich niemals verändern wird. Und dann komme ich in den Bereich, der mir vielleicht wahnsinnig viel Angst macht, nämlich den Bereich der Verlustangst und den Bereich der Trennungsangst, weil ich dann ja zu dem realistischen Ergebnis kommen müsste, ja, dann muss ich mich trennen. Und das macht mir so viel Angst, dass ich lieber daran festhalte, ich genüge nicht. Also das sind lauter so kleine Tricks und Kniffe der Psyche, um letztlich wo man letztlich sein Selbstwertgefühl opfert, indem man an alten Glaubenssätzen festhält, um seine Beziehungen zu einem Partner, zu seinen Eltern, zu Freunden, zu wem auch immer zu beschützen und eine gewisse Kontrolle auszuüben. Mhm. Das heißt, die Frage, welchen versteckten Nutzen könnte es für mich haben, an meinem alten Glaubenssatz festzuhalten, an diesem alten Ich-genüge-nicht-System und damit auch an diesen ganzen alten Verhaltensstrategien, die ja damit zusammenhängen, wie Perfektionsstreben, Harmoniestreben, was wir hier alles schon besprochen haben. Wenn ich das knacke und diesen Nutzen erkenne, dann wird er für mich bearbeitbar. Dann kann ich eine neue Entscheidung treffen, denn erst wenn ich es erkenne, kann ich mich ja neu entscheiden. Ist der Nutzen wirklich so toll, dass ich daran festhalten will, oder will ich doch mal lieber einen anderen Weg ausprobieren?
Und da sind wir wieder bei der Entscheidungsfreiheit. Ja, du schreibst auch, jedes Verhalten, und sei es scheinbar noch so destruktiv, verfolgt eine positive Absicht.
Genau,
das
darum
ist,
geht es. Und vor allen Dingen, jetzt kommen wir wieder in diesen interessanten Bereich mit der Vergangenheit. In der Kindheit waren ganz, ganz viele Verhaltensweisen wahnsinnig intelligent von der Psyche her. Wahnsinnig intelligent und haben dafür gesorgt, dass man in einem System überlebt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in Richtung Trauma. Also Trauma ist ja immer, das Verhalten von Traumatisierten ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Umgebung. Ja, das heißt, ich habe vielleicht als Kind Misshandlung erfahren, Demütigung erfahren und habe als Überlebensstrategie entwickelt, dass ich innerlich erstarre, ganz von mir innerlich weggehe, also mich abspalte von meinen Gefühlen, um psychisch zu überleben. Hochintelligent. Tief eingeprägt. Existiert jetzt weiter im Erwachsenenleben. Also ich merke, dass ich, sobald ich in Beziehungen bin und es gibt die geringste Kritik, den geringsten Konflikt, in diese Erstarrung wieder reingehe. Also ich im Grunde genommen auch gar nicht konfliktfähig bin oder eine überwertige Angst überhaupt für jegliche Kritik habe. Dann kehrt sich das um, dann reagiere ich heute sozusagen aus der Vergangenheit ein bisschen unnormal auf eine normale Situation. Das heißt, heute ist dieses Verhalten nicht mehr funktional, was aber in der Kindheit überlebenswichtig war. Und das anzuerkennen allein bringt vielen Betroffenen schon so viel Erleichterung, sich selbst zuzugestehen, ey, ich bin hier kein Psycho, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt und der mit überwertiger Angst, mit Erstarrung oder was auch immer auf scheinbar lapidare Ereignisse in der Gegenwart reagiert, sondern das war eine wahnsinnig sinnvolle Überlebensstrategie, die erstmal gewürdigt werden muss. Und dann kann ich gucken, wieder dieses entscheidende Stichwort Vergangenheit von der Gegenwart unterscheiden. Wie kann ich meinem Gehirn jetzt beibringen, dass der Krieg vorbei ist und dass ich nicht mehr wie eine Guerillakämpferin durch die Straßen schleichen muss und gucken muss, wo der nächste Angriff lauert und wo ich ihn wieder abwehren kann. Der Krieg ist vorbei, die Kindheit ist vorbei. Heute bin ich sicher. Heute bin ich in einer völlig neuen Situation. Und das ist immer dieser wichtigste Schritt.
Wunderschön. Es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, weil achtsam sein eben auch bedeutet, dass wir wahrnehmen, welche Gedanken wir denken, dass wir uns auch bewusst entscheiden dürfen für neue Gedanken, dass wir die eigenen Gefühle auch achtsam wahrnehmen, auch erkennen, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und ja, wir können unserem Gehirn neue Dinge beibringen. Alles ist lernbar. Liebe Steffi, zum Abschluss, du machst so Lust, uns mit der eigenen Psyche zu beschäftigen und selbst zu reflektieren. Und hast dann jetzt auch noch dieses Arbeitsbuch geschrieben, das uns einfach einlädt, das zu machen. Hast du so eine Lieblingsübung aus deinem Arbeitsbuch? Vielleicht auch eine Übung, lass uns mal hinter die Kulissen blicken, die du selbst gerne machst.
Also das Arbeitsbuch ist ja kleinschrittig aufgebaut. Und mit kleinschrittig meine ich nicht pingelig, sondern leicht bearbeitbar. So, und es geht auch sofort los mit Übungen, so Step by Step, die ganz gut ineinander greifen. Und am Ende, das ist so der Plan, habe ich im Grunde den Überblick, wie ich funktioniere, meinen persönlichen Bauplan der Psyche und damit auch miteinander einhergehend. Wir haben immer Selbstreflexion und Selbstheilung. Es gibt immer eine Selbstreflexion. Selbstheilung ist sofort angeschlossen in diesem kleinen Schrittigen. Damit einhergehend auch erarbeitet meine Lösungen. Na, weil wenn die Schrauben da liegen, dass mein Selbstwertgefühl in Verbindung mit meinem Bindungsbedürfnis, dass ich da ein bisschen was drehen muss, dann bearbeite ich das auch gleich in einem. Ja. Und die erste Übung ist, da gehe ich auf das Gefühl der Angst ein, weil das Gefühl der Angst, das ist so eine übergeordnete Übung, weil die Angst uns so, so oft steuert. Es geht letztlich immer um diese Scheißangst. Die Scheißangst für Ablehnung, die Angst vor Kritik, die Angst damit ja einhergehend, wenn ich zu fett bin, werde ich abgelehnt oder ich mag mich selber nicht. Es ist immer diese Angst, die uns im Hintergrund so steuert. Und das ist so eine einfache Übung, sich einfach bewusst zu machen, dass diese ganze Angst nur erzeugt wird von den eigenen Gedanken im Kopf. Weil Angst ist immer zukunftsgerichtet. Ich kann in der Vergangenheit keine Angst haben. In der Vergangenheit, also auf die Vergangenheit bezogen, kann ich traurig sein. Ich habe was verloren oder ich habe was nicht geschafft. Oder ich kann mich schämen, oh peinlich, da habe ich mich blamiert oder so. Aber Angst geht ja nur in die Zukunft. Das heißt, Angst findet eigentlich immer in unserem Kopf statt. Es sei denn, wir haben eine akute, lebensgefährliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Das Haus brennt ab oder so. Ne? Aber die 99% der Ängste sind ja soziale Ängste, die wir, oder eben auch Ängste auf Situationen, die noch lange nicht da sind, zum Beispiel die Angst vom Sterben. Ja, ist scheiße, muss man zugeben, aber im Moment bin ich ja ganz lebendig und im Hier und Jetzt. Also, dass man sich immer wieder klar macht, dass dieses Gefühl der Angst durch die eigenen Gedanken erzeugt wird und dass man sich einfach sagt, und das mache ich dann auch öfter mal, du reagierst eigentlich gerade nur auf den Gedanken des Kommens Hier und Jetzt. Was haben wir denn hier und jetzt? Guck dich mal in dem Raum um oder wenn du gerade im Wald bist, im Wald um. Komm mal ins Hier und Jetzt und sich zack wieder ins Hier und Jetzt beamt und sich immer wieder klar macht, dass es immer nur die eigenen Gedanken sind. Auch der Selbstwert, das sind ja immer nur Gedanken. Das ist ja im Grunde ein Gedanke, ich genüge nicht. Ich bin zu fett. Ja gut, auch wenn es in der Realität, wenn man tatsächlich wirklich zu viel Kilo hat, aber es sind immer noch meine eigenen Gedanken, wie ich das bewerte. Nochmal Stichwort die afrikanische Frau. Die sich da ganz, so wirken die jedenfalls immer, wie so ganz fröhlich damit ist. Ne? Es sind auch immer nur die eigenen Gedanken, auf die wir reagieren. Also da sind wir permanent in unserem Kosmos. Und gerade in dem Kosmos, ich genüge nicht, drehen wir natürlich auch viel zu viel um uns selbst. Weil wenn wir uns minderwertig fühlen, sind wir unheimlich viel auch mit uns selbst beschäftigt und verpassen in diesen Momenten eigentlich, was in der Welt da draußen so vor sich geht und verpassen viele schöne Momente, verpassen auch Beziehungen, weil wir uns so sehr für uns selbst interessieren, in unserer gefühlten Minderwertigkeit, in unserer erdachten Minderwertigkeit, dass wir vielleicht zu wenig in dem Moment auch im Kontakt sind mit dem Gegenüber. Weil wenn ich immer nur Automonitoring betreibe, also Automonitoring, dass ich die innere Kammer auf mich selber richte, und während ich mit jemandem noch spreche und interagiere, nur überlege, was denkt der jetzt von mir und wie sehe ich überhaupt aus und was rede ich hier überhaupt für ein Mist, bin ich ja überhaupt nicht mit meiner Aufmerksamkeit auch beim Gegenüber. Und das ist auch so ein gesunder Weg, von seiner Ich-Angst, also der Angst um sich selbst, abzulenken und da rauszukommen, sich ernsthaft mal für die Welt da draußen zu interessieren. Das heißt, diese innere Kamera umzudrehen, also weg von sich selbst und hinzu, wie geht's meiner Arbeitskollegin, wie geht's meinem Nachbar, wie geht's meinem Hund und so weiter und so fort. Also sich wirklich mal zu öffnen für die Welt da draußen auf eine gesunde Art und Weise und nicht auf die Art und Weise, was muss ich tun, damit du mich lieb hast.
So gut, ja. Ja, Epiktet, eines meiner Lieblingszitate, es sind nie die Dinge selbst, die dich beunruhigen, sondern immer nur deine Meinung und Interpretationen
genau,
über die Dinge.
Richtig, darum geht es.
Darum, ja, es hilft mir auch oft, ne, wenn so das Gedankenkino losgeht. Ich habe immer so ein paar Abschlussfragen, liebe Steffi. Und meine erste Frage ist, was bedeutet es für dich persönlich, achtsam zu sein?
Ja, achtsam ist ja ein neues Wort für Wahrnehmung. Die Achtsamkeit kommt ja aus der Philosophie, also aus der buddhistischen Philosophie. Und für mich ist Achtsamkeit, also dass ich meine Wahrnehmung schule und Wahrnehmung geht ja in zwei Richtungen. Erstmal meine Wahrnehmung nach innen. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Und meine Wahrnehmung auch auf die Außenwelt schule. Also dass ich wirklich versuche, wirklich wahrzunehmen und eben damit auch Bewusstsein zu schaffen. Denn was ich nicht wahrnehme, ist mir nicht bewusst. Also Achtsamkeit und Wahrnehmung konfigurieren ja unser Bewusstsein. Und alles, was ich nicht bewusst wahrnehme, ist mir nicht bewusst. Und ja, deswegen ist das ein sehr, sehr gutes mentales Training, ganz wichtiges, auch um im Hier und Jetzt zu leben.
Du hast heute ganz viele Goldnuggets hier geteilt. Wenn du ein Goldnugget aus der Folge herausziehen dürftest, verbunden mit einer Hausaufgabe, die die Hörerin noch in den nächsten 24 Stunden umsetzen kann. Mhm. Was ist das? Was wählst du aus dieser Folge?
Ich würde auswählen, geh nicht mal gemütlich zurück und stell dir mal die Frage, was hat mich eigentlich so geprägt? Was habe ich so für Botschaften erhalten? Die müssen ja auch gar nicht intendiert gewesen sein von meinen Eltern. Also es geht mir hier auch nicht um die Aussage, die Eltern sind an allem schuld, sondern ich will eigentlich nur sagen, wenn du verstehen willst, wie dein Gehirn konfiguriert ist, dann guck dir bitte an, was es geprägt hat, also wie du aufgewachsen bist. Und guck dir mal deine Prägungen an. Und dann frag dich mal, was sagt das wirklich über deinen Wert aus? Also wirklich, ist das nicht viel eher ein Zeugnis für deine Umgebung, also für unglückliche Interaktionen, als ein Zeugnis für dich? Mach dir darüber mal Gedanken. Und wenn du feststellst, nein, eigentlich sagt das gar nichts über meinen Wert aus, sondern etwas über die Überforderung meiner Eltern, die Überforderung meiner Lehrerinnen oder was auch immer, dann gib es denen mal innerlich freundlich zurück und stell es ihnen wieder vor die Tür. Es gehört nämlich nicht zu dir.
Danke. Wer mehr über sich selbst erfahren will und auch einen Bauplan über die eigene Psyche haben möchte, der kann jetzt in den Buchhandel gehen und kann sich Wer wir sind, das Arbeitsbuch, sich selbst besser kennenlernen, das Praxisprogramm von Stefanie Stahl holen. Und da geht es dann wirklich tief, aber eben auf eine einfache Art und Weise, sodass wir das alle auch für uns mal umsetzen können, meine ich. Kann sich das holen. Ansonsten, liebe Stefanie, hast du auch einen Podcast, mehrere sogar? Wo finden wir dich denn?
Zwei, also überall, wo es Podcasts gibt. Der eine ist Stahl aber herzlich, da führe ich Psychotherapiegespräche. Da kann man mir dazuhören. Es gibt immer einen roten Faden, es gibt immer klare Lösungsansätze für die da mit mir sprechen. Und einmal so bin ich eben mit meinem Co-Host Lukas Klaschinski, wo wir alle möglichen psychologischen Themen beleuchten und auch Hörerinnen und Hörerfragen beantworten.
Ja, macht richtig Spaß zuzuhören. Ich verlinke alles, dein Buch, deine Podcast und bedanke mich, dass du hier warst im Achtsam-Schlank-Podcast. Vielen Dank, liebe Stefanie Stahl.
Dankeschön, Nuria.
Wie hat dir die heutige Folge gefallen? Hast du ein Goldnugget für dich mitnehmen können? Schreib mir gerne. Du findest mich auf Instagram unter nuria.achtsamschlank, auf Facebook unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback auf Apple Podcast oder Spotify. Also vielen lieben Dank, wenn du mir da eine positive Rezension hinterlässt. Dankeschön. Natürlich gebe ich dir auch alle Infos zu Stefanie Stahl in den Shownotes. Klick da also gerne rein. Und dann verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten: Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.